Der ein oder andere der großen Marktauguren hat sie vor längerer Zeit herbeigerufen. Die große Konsolidierung an den Aktienmärkten. Nach zahlreichen großen externen Krisen konnten sich die Märkte jeweils in fast unheimlicher Geschwindigkeit wieder berappeln und zu neuen Höchstständen aufschwingen. Doch nun gab es einen großen Dämpfer. Zeitweise sank der DAX sogar zurück unter die 18.000-Punkte-Marke. Dabei war es vielmehr die politische Unsicherheit nach der nach rechts gerückten Europawahl, die die Märkte verunsicherte. Neuwahlen in Frankreich und ein möglicher Kollaps des französischen Finanzsystems sorgten für Sorgenfalten bei den Marktprofis. Da wurden wohl doch lieber Gewinne realisiert. In Deutschland ist derzeit die Fußball-Europameisterschaft der Männer gestartet. Ob es ein Sommermärchen wird, bleibt abzuwarten. Aber die Signale stehen zumindest seit gestern auf Achtelfinale. Werden wir noch weitere Tendenzen zur Konsolidierung am Aktienmarkt sehen? Warum werden die Neuwahlen in Frankreich so kritisch gesehen? Und wer gewinnt eigentlich die EM 2024? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 99. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 20. Juni 2024 und bei mir ist der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo, Herr Kater.
Und obwohl wir Europameisterschaft haben, heißt es nicht ole, 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 sondern hallo, Herr Husmann.
Ja, und in der nächsten Folge sind wir dann tatsächlich bei der 100. Folge unseres Podcasts, zumindest was die offizielle Lesart angeht. Wenn man so alle Folgen zusammenzählt, die es gab, dann sind wir eigentlich schon über der 100 drüber. Aber das wollen wir erstmal nicht beachten als die offiziell 100. Folge unseres Podcasts. Und irgendwie so auch, sind ja irgendwie alles nur Zahlen, aber irgendwie brauchen wir anscheinend diese Ankerpunkte. Das sieht man ja auch so ein bisschen beim DAX, da haben wir das ja auch immer.
Kleiner Cliffhanger, oha, an der Börse haben runde Zahlen überhaupt nichts zu melden.
Ja, aber uns sind die so wichtig, ne? So psychologisch, glaube ich. Naja, aber das schauen wir uns dann in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer an. Da sprechen wir auch über verschiedene Börsenweisheiten und solche Sachen oder spannende Begriffe. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da noch etwas für uns haben, dann schicken Sie uns die Sachen gerne zu an podcast@deka.de. Da haben uns auch schon ein paar Zuschriften erreicht. An der Stelle schon mal vielen Dank dafür. Und je mehr uns erreichen, desto besser natürlich, weil dann können wir noch mal ein bisschen gucken, über welche Börsenweisheiten wollen wir denn reden und was interessiert die Leute denn tatsächlich. Aber jetzt lassen Sie uns erstmal draufschauen auf die Sache mit den Märkten, denn da hat sich ja tatsächlich mal ein bisschen was getan. Wenn wir mal ein Bild aus dem Fußball übernehmen dürften, wie lautet denn die Einschätzung jetzt nach der ersten Hälfte am Kapitalmarkt 2024? Was würden Sie den Akteuren denn mitgeben in die Kabine dieses Jahr?
Also, zuerst mal gut gemacht, würde ich sagen, in der ersten Halbzeit. Wir sollten also nicht vergessen, das Aktienjahr 24 war ja ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Und wenn es eine Parallele zwischen den beiden Dingen gibt, also zwischen der bisherigen Performance und von der Mannschaft und dem Kapitalmarkt, dann würde ich sagen, die Parallele ist, dass beide mehr geliefert haben, als ihnen wohl zugetraut wurde. Beim Kapitalmarkt kann ich das sagen, bei der Nationalmannschaft hat natürlich jeder einen anderen Eindruck gehabt. Wir haben in der Spitze ja deutlich zweistellige Zuwachsraten beim DAX gesehen. Seit 2021 sind es jetzt über 30%. Wenn man das inflationsbereinigt, dann bleiben immer noch etwa 15% in diesen 3,5 Jahren übrig. Wenn man das auf die Jahre verteilt, dann sind das so 3,5-4% reale Rendite mit Aktien pro Jahr in den letzten 3 Jahren. Das ist nicht zu viel und nicht zu wenig, sondern das ist genau das, was wir eigentlich von den Aktienmärkten langfristig auch erwarten. Also insgesamt stimmt der Kurs weiter so und aus unserer Sicht kann es auch so weitergehen tatsächlich, zweite Hälfte. Wir erwarten, dass die Märkte im Herbst anknüpfen an die gute Performance aus dem Frühjahr. Ja, vielleicht mit der einen oder anderen Schrecksekunde im Strafraum sozusagen. Präsidentschaftswahl November zum Beispiel. Aber auch das werden wir überstehen.
Ja, das ist jetzt einmal die Aktiensicht, also die Aktienmarktsicht quasi, die war durchaus gut. Wenn wir jetzt mal so auf das Jahr grundsätzlich gucken oder auf das Spiel, um im Bild zu bleiben, was hat es denn grundsätzlich für einen Charakter? Eher defensiv oder?
Ja, nö, da würde man auch sagen, positiv überrascht. Sogar Vorstöße aus einem gesunden Mittelfeld heraus. Es ist ja sogar so weit gegangen an den Finanzmärkten und bei der Wirtschaftsbeobachtung, dass man bereits wieder von einer neuen sogenannten Goldilocks-Phase an den Märkten gesprochen hat. Was heißt das? Goldilocks, das ist diese Idee, dass eine Entwicklung weder zu schwach noch zu stark ist. Ja, das ist auch ganz wichtig in der Ökonomie. Es darf keine Übertreibung geben. Es darf nicht zu wenig sein. Es darf aber auch nicht übers Ziel hinaus schießen. Es soll eben ruhig stetig vor sich hin gehen, das wirtschaftliche Geschehen. Und das ist so in diesem Jahr. Also die wichtigsten makroökonomischen Indikatoren, das sind ja immer das Wachstum, also Konjunkturentwicklung und die Inflation. Also diese wichtigen Indikatoren sind so eine Art Wohlfühlzone eingetreten in diesem Jahr. Wohlfühlzone heißt auch hier nicht zu niedrig, aber eben auch nicht zu hoch. Nehmen wir Konjunktur. Wir haben ein Wachstum von 3% letztes Jahr, dieses Jahr, auch im nächsten Jahr, also kaum Schwankungen. Und das ist auch in etwa was die Weltwirtschaft so hergibt, ohne überfordert zu sein. Also wir erwarten keine Überhitzung in der Welt. Trotzdem eben stetige Zuwächse. 3% reales Wachstum, 3-4% Inflation. Dann sind wir bei 6-7% nominales Wachstum. Das sind immerhin Zuwächse von etwa 10 Billionen US-Dollar in der gesamten Weltwirtschaft. Mehr Umsätze, mehr Gewinne. Das ist eben der Stoff, aus dem dann die steigenden Aktienkurse gemacht sind. Sie sind also nicht unbegründet. Und bei der Inflation ähnlich. Das hat sich alles jetzt von diesen zweistelligen Inflationsraten, die uns alle sehr verängstigt haben, wieder zurückgebildet. Die Inflationsdebatte ist jetzt keine mehr, die den Verbraucher beschäftigen, also Otto Normalverbraucher und seine Ehefrau beim Einkaufen sind jetzt da nicht mehr, müssen sich auch nicht mehr beunruhigen. Die Inflation ist runtergekommen. Das ist zwar erstaunlich, in Amerika glauben die Leute oder viele Leute in Umfragen, dass die Inflation immer noch so hoch ist, dass die Preise immer noch so stark steigen wie früher. Es liegt aber daran, dass die Preise eben nicht zurückgekommen sind und viele Leute verwechseln was damit eben, dass die Inflation immer weitergeht, aber dass die Preise zurückkommen, ist nicht zu erwarten. Die Einkommen passen sich an. Die Einkommen steigen, dass man sich wieder das Gleiche kaufen kann, wie früher bei den erhöhten Preisen. Aber Inflation ist ja, geht es weiter in die Zukunft? Steigen die Preise von hier aus noch mal so schnell wie bisher? Und das ist eben nicht mehr der Fall. Jetzt ist gerade bei der Inflation natürlich noch eine große Unbekannte dabei. Die Experten sehen das noch nicht so entspannt alles. Die Notenbanken und auch die Analysten an den Kapitalmärkten oder die Kapitalmärkte selber sind darauf angewiesen, dass eben auch noch diese letzte Etappe bei der Inflation auf dem Weg zu 2% im Jahr genommen wird. Wir sind immer noch leicht drüber. Am Ende muss es so sein, dass die Inflation im Mittel wieder jedes Jahr bei 2% liegt, mal ein bisschen drüber, aber mal auch ein bisschen drunter, also symmetrische Abweichungen sind. Und auf dem Weg dahin muss in der zweiten Halbzeit sich noch einiges verbessern, das kann man sagen. Also hier muss noch muss sich zeigen, dass die Inflation sich weiter beruhigt, nicht mehr in solchen Riesenschritten wie bisher, aber das muss sich beruhigen. Sonst haben wir eine andere Einschätzung von dem, was inflationär eben in den nächsten Jahren passiert. Und das wiederum hätte Rückwirkungen an die Kapitalmärkte.
Ja, und auch an der Seitenlinie, an der politischen Seitenlinie ist ja ein bisschen was passiert seit unserer letzten Folge. Da haben wir ja schon mal so ein bisschen über die Europawahl, über die dann noch anstehende Europawahl gesprochen. Nun haben die Ergebnisse dazu geführt, dass es auch an der Börse so einen leichten Ruck gab. Die Aktienmärkte haben doch deutlich nachgegeben, insbesondere durch die jetzt für in Frankreich angesetzten Neuwahlen. Warum haben denn diese Neuwahlen in Frankreich jetzt so ein kleines Beben an der Börse ausgelöst?
Naja, ich würd jetzt nicht sagen Beben. Wir haben eine ganz leichte Korrektur gehabt, aber das ist noch nicht mal die Konsolidierung, die wir nach den großen Steigerungen der Aktienmärkte auch erwarten können. Da kann es andere Größenordnungen geben. Aber es ist richtig, die Unsicherheit jetzt nach der Europawahl ist in Frankreich dann, hat sich manifestiert, weil dort dann jetzt wahrscheinlich ein Regierungswechsel ansteht. Es ist eben ein weiterer Baustein in diesem Schwenk hin zu einer konservativeren, nationalistischeren Politik in Europa. Ist ja nicht nur in Frankreich so. Man kann nicht sagen, wo das dann irgendwann endet, vielleicht werden auch viele andere Länder dann von den teilweise ja auch sehr jungen konservativen Gruppierungen dann auch in Regierungsverantwortung begleitet und regiert. Jetzt ist es natürlich erstmal eine konkrete Reaktion auf die Perspektive von einem Regierungswechsel in Frankreich. Macron hat Neuwahlen ausgerufen. Das Kalkül bei ihm lautet, dass jetzt die neuen Konservativen oder eben auch die extremen Linken, das ist in Frankreich ja sehr, sehr stark aufgespalten, sich jetzt mit den Niederungen in der Realpolitik abarbeiten sollen und im Amt. Am besten Fall sollen sie sich sogar blamieren, damit dann halt bei der nächsten Präsidentschaftswahl dann wieder der Ball an ihn zurückfällt oder an die Gemäßigten zurück, an ihn ja nicht mehr, aber an Gemäßigte zurückfällt. Aber eine neue Regierung kann eben auch heißen, eine neue Wirtschaftspolitik. Das ist es, was eben Unsicherheit auslöst. Und ich meine, der Markt konnte eh nicht in dem Tempo weiter steigen wie jetzt. Und dass eben die Sommermonate sowieso immer ein bisschen mühsam sind für den Aktienmarkt, ist auch klar. Und dann ist so ein Anlass, dass man eben jetzt hier Unsicherheit in Frankreich hat, insbesondere auch über die Entwicklung der Staatsverschuldung natürlich. Das ist dann zwangsläufig, dass der Markt dann mehr Vorsicht einpreist und das zeigt sich eben jetzt in den letzten Tagen an der Börse. Ob damit jetzt diese verbundenen Ängste, also was man jetzt eben befürchtet, dass ob das auch Wirklichkeit wird, ist natürlich damit nicht gesagt. Wir kennen das ja, was vor dem Wahlkampf oder was im Wahlkampf diskutiert wird und was dann hinterher in der Regierung umgesetzt wird, sind zwei unterschiedliche Dinge. Was die französische Rechte für eine Wirtschaftspolitik betreiben würde, ist eben auch unbekannt. Ich glaube, dass die Märkte sich jetzt erstmal auch schnell wieder beruhigen und dass man dann abwarten wird, was eine Regierung wahrscheinlich der Konservativen dann auch tatsächlich angehen wird oder auch nicht angehen wird. Und dann wird man eher mittelfristig reagieren, denn es gibt ein paar Fehlentwicklungen in Frankreich, die schon die Märkte sehr interessieren.
Genau, da haben Sie es eigentlich schon fast angesprochen selber, nämlich den Kollaps des französischen Finanzsystems. So stand es zumindest mal zu lesen. Ich halte das ja immer noch für ein bisschen übertrieben an der Stelle, aber tatsächlich ist ja das ganze Schuldenthema anscheinend hier ein Problem. Was ist es denn genau, was da besorgniserregend ist und wie besorgniserregend ist das Ganze denn wirklich?
Naja, ich würde jetzt nicht gleich vom Kollaps des Finanzsystems sprechen.
Also Sie wissen ja, wie es ist, Schlagzeilen, ne? Da muss man
ja, man muss
sehen, gleich drohen.
Artikel gelesen wird, das ist richtig. Aber das hat natürlich einen ernsten Hintergrund. Uns macht die Entwicklung der Staatsfinanzen in Europa, aber nicht nur in Europa, auch woanders, zunehmend Sorgen, kann man schon sagen. Das heißt also, wir beobachten das als Fehlentwicklung. In Europa steigen eben die Schuldenquoten an, nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika. Seit der Finanzkrise können wir das beobachten. Da haben wir die ersten Stabilisierungsprogramme gesehen. Die Schuldenquoten stiegen an. Dann hat sich das Ganze ein bisschen beruhigt, aber nicht richtig konsolidiert außerhalb Deutschlands. Dann kam Corona, ebenfalls sehr starke Staatsfinanzierungsprogramme, Konjunkturprogramme. Da gingen die Schuldenquoten nochmal in die Höhe. Und es zeigt sich eben, dass es mit jedem Ereignis eben immer nur nach oben geht. Jetzt haben wir mal einen Schub nach unten gehabt in den letzten 2 Jahren. Die europäische kombinierte, also von allen Euro-Staaten zusammengerechnete Schuldenquote lag vorletztes Jahr noch bei 100%. Also die aufgehäuften Schulden waren genauso groß wie das Bruttoinlandsprodukt. Die sind jetzt bei 90%, also um 10 Punkte gefallen. Durch die Inflation, das ist ein Effekt der Inflation, dass sich die Schulden entwertet haben. Aber das kann man eben nur einmal machen. Beim zweiten Mal würden die Kapitalmärkte viel, viel höhere Zinsen einpreisen und deswegen ist dieser Schuss jetzt eben auch nicht mehr möglich. Aber es gibt ja eben auch kein Bewusstsein in den Regierungen, dass man eben von diesen Schuldenentwicklungen weg muss, also kein Konsolidierungsbewusstsein. Am besten kann man das dieser Tage erleben. Wir haben ja die Meldung, dass die Europäische Kommission ein Defizitverfahren gegen eine Reihe von Ländern eröffnet hat. Aber gleich in der Berichterstattung wird im nächsten Satz ja durchaus richtigerweise gesagt, dass das erstmal keine Auswirkungen hat. Das sind jetzt langfristige Programme über mehrere Jahre, die man mit den Ländern vereinbart zur Senkung der Verschuldung. Ob das ausreicht, die Kapitalmärkte zu überzeugen, dass es tatsächlich nicht weiter nach oben geht, immer höhere Schulden und vielleicht sogar eine Überschuldung von Ländern, das kann durchaus bezweifelt werden. Dazu kommt, dass wir nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Ländern die Kapitalmärkte durch Staaten immer mehr in Anspruch genommen sehen. Amerika ist ein Beispiel, aber auch China wird in den nächsten Jahren dazukommen. Zumindest macht man sich Gedanken, wo das hinführt. Es ist nicht so, dass die Märkte jetzt damit überfordert wären, aber man fragt sich, wo ist ein Endpunkt dieser Entwicklung und wie gestaltet sich das weiter? Die erste Reaktion der Märkte oder die nächste Reaktion der Märkte in einer solchen Geschichte wäre, dass die langfristigen Zinsen ansteigen, weil man Risikozuschläge eben einbaut in die Renditen für Staatsschulden. Und das sind dann langsam so Schneebälle, die ins Rollen kommen. Denn wenn die Verzinsung höher ist, dann geht die Schuldendynamik umso schneller. Das kann sich gegenseitig befeuern. Wir sind ganz am Anfang einer solchen Bewegung, deswegen ist alles zu stoppen und man muss das halt nur sehr, sehr genau beobachten und das tun wir. Und die Märkte haben jetzt eben alles zusammengepackt, im Falle Frankreich. Die Zinsabstände zur Bund sind ein bisschen hochgegangen, haben sich aber jetzt auch schon wieder beruhigt. Also es ist jetzt nichts, was akut sich beschleunigt.
Ja, und dann hatten wir noch den Faktor, dass die Marktprofis eben jetzt plötzlich gewahr wurden, dass die Fed wahrscheinlich die Zinsen im September dann doch nicht senken wird. Das hatten ja viele schon erwartet und eingepreist und die Erwartungen, die ist jetzt so ein bisschen wieder in den Hintergrund getreten. Waren das hier nur die Äußerungen von den Fed-Mitgliedern, die wir gesehen haben, oder sind es tatsächlich auch Daten, die dafür sprechen, wahrscheinlich wird das dieses Jahr nichts mit Zinssenkung in den USA?
Ja, es gibt vor allen Dingen offene Unstimmigkeiten bei der amerikanischen Geldpolitik, bei dieser Zinswende. Bei der Fed ist es ja so, die Mitglieder des Zentralbankrats, der heißt da FOMC, Federal Open Market Committee, also das gleiche, was bei uns der Zentralbankrat ist. Also da geben die Mitglieder explizit Prognosen über das, was sie meinen, was Inflation und Zinsen, die sie ja selber machen, in der Zukunft sich entwickeln werden. Und die werden auch dann zumindest in Summe veröffentlicht. So, und bei den letzten Ergebnissen zeigt sich, es gibt also viele FOMC-Mitglieder, die steigende Inflationsraten erwarten, also keine Beruhigung und trotzdem sinkende Leitzinsen. Und das passt einfach nicht zusammen, es ist nicht logisch. Ob jetzt die Zentralbanker da ihre Prognosen beim nächsten Mal ändern oder ob die Fed vielleicht sogar die Prognosen ganz einstellt, weil das halt nur verwirrt, das werden wir sehen. Aber jedenfalls ist es nicht ganz schlüssig. Und das Gleiche ist auch bei der EZB. Die haben eigentlich auch keine so tollen Daten gehabt, trotzdem die Zinsen gesenkt, haben gesagt, es wird sich schon legen. Also Fazit, es gibt weiterhin gut begründete Aussichten auf Zinssenkungen. Wir erwarten auch, dass die Zinsen am kurzen Ende, das heißt bei den Leitzinsen, nach unten gehen. Aber ob das so schnell kommen wird und ob das auch auf die Levels führt, die da viele in ihren Modellen haben, die sogenannten neutralen Werte, das ist auch für uns das Risiko unserer Prognose. Das heißt, das Risiko liegt auf der oberen Seite. Aber nochmal zu den Aktienmärkten. Wenn die Zinsen jetzt nicht so schnell fallen, könnten die Aktienmärkte damit leben. Es kommt da viel stärker darauf an, ob die Konjunktur hält. Und was nicht passieren darf, ist die Erkenntnis in den Notenbanketagen, wir können die Zinsen ja nicht nur gar nicht senken, wir müssen sie ja sogar erhöhen. Das wäre ein mittleres ein Erdbeben an den Märkten.
Ja, okay, das wollen wir auf jeden Fall nicht unbedingt sehen. Wir waren ja mal ganz froh, dass wir dieses Jahr mal ein Jahr hatten, das nur mit den noch laufenden Krisen zu tun hatte und nicht noch was dazu kam. Nun sind die Kurse aber teilweise ja doch recht deutlich zurückgekommen. Also man schielte ja schon Richtung DAX 20.000. Jetzt waren wir wieder deutlich unter der 18.000, um mal wieder so ein paar runde Zahlen ins Spiel zu bringen hier. War das eigentlich so ein rein europäisches Thema oder ging es weltweit runter an den Börsen?
Nee, das war schon so ein europäischer Politikabschlag, das kann man schon so nennen. Also da ist schon was zu sehen. Denn die US-Märkte haben ja auch in den letzten Wochen neue Höchststände gemacht, weil auch die Unternehmensnachrichten und auch gerade aus dem Technologiesektor eben weiterhin sehr gut waren. Ja, und nochmal, so richtig stark war die Konsolidierung hier ja auch nicht. Da kannst du auch mal schnell tatsächlich 10 oder sogar 15% nach unten gehen. Dann wären wir immer noch bei 16.000 Punkten. Vor einem Jahr wäre das ja noch ein neuer Höchststand gewesen überhaupt. Also da sieht man eben wieder eins von diesen Mantras, was wir ja auch hier oft predigen. Also die Höchststände von heute sind die normalen Kurse von morgen. Diese Schwankungen werden wir weiterhin haben und dass es auch mal wieder nach unten schwanken kann, wäre jetzt normal und kein Bruch mit der insgesamt positiven Börsenverfassung.
Ja, positiv von der Verfassung her ist auch unsere Fußballnationalmannschaft. Die Fußball-Europameisterschaft ist gestartet in Deutschland, ist ja ein richtiges Großereignis. Und wenn ich Ihren Prognosen oder den von Ihrer Abteilung glauben kann, dann wird die deutsche Nationalmannschaft ja schon ein kleines Sommermärchen erleben können. Denn Sie haben mit Ihren Kolleginnen und Kollegen auch dieses Jahr mal wieder versucht, den Ausgang der EM vorherzusagen. Und wenn man da so reinschaut in Ihre Analyse, dann sieht es für Deutschland ja gar nicht so schlecht aus. Also die Zeichen stünden schon auf Sommermärchen, nur das Wetter spielt noch nicht so ganz mit. Also die Engländer und Schotten haben sich ja schon bedankt für das schöne Wetter, was wir für sie hier bereithalten, damit sie sich wie zu Hause fühlen. Aber mal im Ernst jetzt, wie gut lässt sich das eigentlich tatsächlich voraussagen und wie machen Sie das überhaupt?
Ja, ich will jetzt nicht auf Vergleiche zwischen Wetterprognose und Wirtschaftsprognose eingehen. Aber in der Tat, zum Sommermärchen, glaube ich, fehlt mehr der Sommer bisher als das fußballerische Märchen. Das war ja wirklich ganz erfreulich. Ja, wir versuchen über Faktoren, die die Spielstärke ausdrücken, also zum Beispiel die Elo-Rankings der Mannschaften, das gesamte Turnier zu simulieren, tatsächlich das einzelne Spiel. Dieses Modell, was wir da rechnen, das hat auch zuverlässig geliefert. Aber wir müssen sagen, in der Vergangenheit hat es eben auch zuverlässig falsch geliefert. Und damit bleibt glücklicherweise erhalten, dass Fußball eben nicht prognostizierbar ist und auch nicht durch künstliche Intelligenz. Das hat ja die natürliche Intelligenz von Oliver Bierhoff, hat es ja schon vor ein paar Jahren in diesem brillanten Satz zusammengefasst, zumindest wird er ihm zugeschrieben, Statistiken sind dazu da, gebrochen zu werden.
Das klingt aber sehr martialisch jetzt. Na gut. Trotzdem, wir sind ja ein Wirtschaftspodcast. Lass uns noch mal so kurz auf den wirtschaftlichen Aspekt schauen von diesem Großereignis. Ich habe da jetzt noch so mal im Vorfeld so ein paar Zahlen gelesen. Das sind ja gigantische Summen, die da aufgerufen werden eigentlich. Also über 600, ich glaube etwa 620 Millionen wird geschätzt, kostet diese Europameisterschaft. Da fließen dann Kosten rein für Erneuerung der Stadien oder auch Kosten für so eine Fanmeile wie hier in Frankfurt oder Berlin oder auch Sicherheitskosten etc. Und die Kosten tragen Bund und Länder und damit ja schlussendlich der Steuerzahler oder die Steuerzahlerin und die einzelnen Städte. Die rechnen tatsächlich ja mit Mehreinnahmen, also über Tourismus, Gastronomie. Also man sieht das auch heute in Frankfurt. Heute spielt Dänemark beispielsweise. Die Stadt ist voller Dänen. Also zumindest Touristen sind ja da. Leipzig hatte ich jetzt mal gelesen, hoffte vorab auf einen Konjunkturschub von circa 60 Millionen Euro alleine. Aber das ist ja eigentlich wahrscheinlich nur sehr temporär. Also jetzt in den 4 Wochen und danach ist es ja wieder vorbei. Oder hat sowas auch eine langfristigere Wirkung?
Nee, hat es nicht. Oder sagen wir so, das ist zu klein. Selbst wenn man diese 600 Millionen mal zusammengerechnete Investitionen der öffentlichen Hand nimmt, ist wirklich eine Zahl am oberen Ende. Ich hatte am Anfang kleinere Summen, aber selbst 600 Millionen sind nur 1-2 Zehntel vom Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, das fällt gesamtwirtschaftlich nicht auf. Für eine einzelne Region stimme ich Ihnen zu. Das kann tatsächlich ein Positivspiel werden, dass man zwar investiert, aber dann eben auch Einnahmen hat daraus, weil eben die Wirtschaft dann läuft. Was den inländischen Tourismus angeht, ein bisschen schwierig, weil das, was die Fans mehr ausgeben während der Europameisterschaft, das fehlt dann im Herbst. Also man hat ja nur ein Budget, was man ausgeben kann. Es ist nicht so, dass sie sich dann in Verschuldung stürzen soll, weil Europameisterschaft ist. Ausländische Touristen, klar, die würden sonst vielleicht woanders hinfahren. Das ist ein Schub. Also insgesamt sehr schön für die Region, aber ich glaube, der Stimmungseffekt, wenn es gut läuft, dass man ein bisschen bessere Laune hat, der ist größer als die ökonomische Gewinne.
Ja, und wer auch ein bisschen gute Laune bekommen will, der kann ja mal in Ihre Studie reinschauen. Die verlinke ich nochmal in unseren Shownotes. Da können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch nochmal einen Blick reinwerfen. Und ich denke, wir pfeifen das heutige Spiel hier im Podcast zumindest mal ab. Wir freuen uns beide auf die Folge 100, die wir dann beim nächsten Mal haben. Und ich würde sagen, das war's für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.